Der Literaturbrunch mit Klaus. Sie hören heute im Literaturbrunch von Jack London ein Bekenntnis. Es liest Klaus Reibisch. Jack London, ein Bekenntnis. Im Staate Nevada wohnte eine Frau, die ich einmal andauernd, konsequent und schamlos mehrere Stunden lang belogen habe. Ich will mich nicht bei ihr entschuldigen, keineswegs, aber ich möchte ihr eine Erklärung geben. Unglücklicherweise kenne ich ihren Namen nicht und noch weniger ihre jetzige Adresse. Sollten ihr jedoch diese Zeilen zufällig vor Augen kommen, so hoffe ich, dass sie mir schreiben wird. Es war in Reno, Nevada, im Sommer 1892. Da war Jahrmarkt und die ganze Stadt voller Spitzbuben und Taschendiebe, gar nicht zu reden von einer ungeheuren Horde hungriger Landstreicher. Diese hungrigen Landstreicher waren es, die die Stadt so ungastlich machten. Sie belagerten die Hintertüren der Bürgerhäuser, bis sich keine mehr öffnete. Eine schlechte Stadt für brave Leute, so nannten die Landstreicher sie damals. Ich weiß noch, dass ich manches liebe Mal herumlief, ohne einen Bissen zu bekommen. Ja, so schlimm ging es mir in dieser Stadt, dass ich eines Tages dem Schaffner einen Streich spielte und den Salonwagen eines reisenden Millionärs enterte. Als ich auf der Plattform stand, fuhr der Zug ab und ich stürzte auf besagten Millionär los, der Schaffner hinter mir her, um mich zu packen. Es wurde Todesrennen, denn ich erreichte den Millionär in demselben Augenblick wie der Schaffner mich. Ich hatte keine Zeit, viele Umstände zu machen. »Geben Sie mir einen Vierteldollar, damit ich mir ein Essen kaufen kann«, platzte ich heraus. Und so wahr ich lebe, der Millionär fuhr in die Tasche und reichte mir gerade genau einen Vierteldollar. Ich bin überzeugt, er war so verblüfft, dass er automatisch gehorchte, und ich habe später bitter bereut, dass ich nicht einen Dollar verlangte. Ich weiß, dass ich ihn bekommen hätte. Ich sprang vom Trittbrett, während der Schaffner versuchte, mir einen Tritt ins Gesicht zu versetzen. Es gelang ihm nicht. Man ist nicht mehr viel mehr wert, wenn man von einem fahrenden Zug abspringen muss, von dem Tritt eines Legerstiefels Nummer 50 bedroht. Aber jedenfalls, ich erhielt meinen Vierteldollar. Wahrhaftig. Doch um wieder von der Frau zu erzählen, die ich so schamlos belog. Es war mein letzter Abend in Reno. Ich war auf der Rennbahn gewesen und hatte dabei mein Mittagessen eingebüßt. Ich war hungrig und zudem war gerade eine Art Wohltätigkeitskomitee gegründet worden, um die Stadt von hungrigen Individuen meiner Art zu befreien. Die Polizei hatte sich schon eines Teils meiner Kollegen bemächtigt und ich konnte gleichsam die sonnigen Täler Kaliforniens mich über die eisigen Zinnen der Sierra rufen hören. Zweierlei hatte ich noch zu tun, ehe ich den Staub Renos von meinen Füßen schütteln konnte. Erstens, einen Platz auf dem blinden Gepäckwagen des abends abgehenden Überlandzuges nach Westen zu erwischen. Zweitens, eine Mahlzeit zu erbetteln. Selbst ein junger Mann bedenkt sich, ehe er sich darauf einlässt, mit leerem Magen die ganze Nacht hindurch außen auf einem Zuge zu verbringen, der durch Tunnels und ewigen Schnee auf himmelanstrebenden Bergen dahinsaust. Aber dieses eine Mahlzeit erbetteln war keine Kleinigkeit. Ich hatte ein Dutzend Häuser vergebens abgeklappert. Zuweilen machte man unangenehme Bemerkungen über schwedische Gardinen, hinter die ich gehörte, wenn es mir nach Verdienst ginge. Das Schlimmste von allem war aber, dass solche Behauptungen nur allzu sehr stimmten. Deshalb wollte ich gerade am Abend machen, dass ich nach dem Westen kam. Das Auge des Gesetzes suchte sehr eifrig in der Stadt nach Hungrigen und Obdachlosen, denn für sie war das Haus mit den schwedischen Gardinen bestimmt. Anderswo wurde mir die Tür vor der Nase zugeschlagen, so dass ich mein höflich und demütig vorgebrachtes Ersuchen, mir etwas zu essen zu geben, jäh unterbrechen musste. In einem Hause öffneten sie nicht einmal die Tür. Ich stand davor und klopfte an, und sie beguckten mich durchs Fenster. Ja, sie hoben sogar einen kräftigen kleinen Jungen hoch, damit er über die Schultern seiner Eltern den Vagabunden sehen konnte, der in ihrem Hause nichts zu essen haben sollte. Es sah aus, als müsste ich zu den ganz Armen gehen, um ein Essen zu bekommen. Die ganz Armen sind die letzte, aber sichere Hoffnung des Vagabunden. Auf die ganz Armen kann man sich stets verlassen. Sie jagen niemals einen Hungrigen von ihrer Tür. Immer habe ich etwas zu essen bekommen, wenn ich zu den Hütten kam, wo die Löcher in den zerschlagenen Scheiben mit Lumpen verstopft sind. O ihr Wohltätigkeitskrämer! Geht zu den Armen und lernt von ihnen, denn nur die Armen sind wirklich wohltätig. Sie geben weder vom Überfluss, noch versagen sie ihn, denn sie haben keinen Überfluss. Sie geben, und sie versagen nie, von dem, was sie selbst nötig und oft bitter nötig haben. Einem Hunde einen Knochen zuzuwerfen, ist keine Wohltätigkeit. Wohltätigkeit ist, den Knochen mit dem Hunde zu teilen, wenn man selbst ebenso hungrig ist wie der Hund. Besonders aus einem Hause wurde ich an diesem Abend regelrecht hinausgeworfen. Die Fenster der Vorhalle gingen ins Speisezimmer und drinnen sah ich einen Mann, der Pastete aß. Eine große Fleischpastete. Ich stand in der offenen Tür und er aß weiter, während er mit mir sprach. Er hatte Glück gehabt. Und aus seinem Glück war Groll gegen seine weniger glücklichen Brüder erwachsen. Er unterbrach meine Bitte, mir etwas zu geben, mit einem schnarrenden: »Ich glaube, Sie haben keine Lust zum Arbeiten.« Nun hatte das gar nichts mit der Sache zu tun. Ich hatte nichts von Arbeit gesagt. Der Gegenstand, auf den ich das Gespräch gebracht hatte, war lediglich Essen. Und ich hatte in der Tat keine Lust zum Arbeiten. Ich wollte heute Nacht mit dem Überlandzuge weg. »Ich glaube, Sie würden nicht einmal arbeiten, wenn Sie Gelegenheit dazu hätten«, knurrte er. Ich sah das bedrückte Gesicht seiner Frau und wusste, dass ich eine gute Portion von der Fleischpastete bekommen haben würde, wenn der Cerberus nicht da gesessen hätte. Aber der Cerberus saß da und schaufelte die Pastete in sich hinein, und ich sah, dass ich mich bei ihm beliebt machen musste, wenn ich etwas erreichen wollte. Folglich ging ich seufzend auf seine moralischen Betrachtungen über die Arbeit ein. »Natürlich möchte ich gern arbeiten«, schützte ich vor. »Das glaube ich nicht«, schnaubte er. »Versuchen Sie es«, antwortete ich und wurde jetzt selber warm. »Schön«, sagte er, »kommen Sie morgen früh an die und die Ecke.« Ich habe die Adresse vergessen. »Sie wissen, wo das Haus abgebrannt ist. Da werde ich Ihnen Arbeit geben. Sie können Steine tragen.« »Schön, ich werde kommen.« Er grunzte und aß weiter. Ich wartete. Nach einigen Minuten blickte er auf, mit einem Ausdruck, als wollte er sagen: »Ich denke, Sie sind längst fort«, und fragte: »Nun?« »Ich warte darauf, dass ich etwas zu essen bekomme«, sagte ich höflich. »Ich wusste ja, dass Sie nicht arbeiten wollen«, brüllte er. Er hatte recht, selbstverständlich. Aber er muss durch Gedankenlesen auf seinen Schluss gekommen sein, denn er konnte es durch nichts belegen. Aber der Bettler an der Tür muss demütig sein. Und so beugte ich mich vor seiner Logik, wie ich mich vor seiner Moral gebeugt hatte. »Sehen Sie, ich bin jetzt hungrig«, sagte ich immer noch höflich. »Morgen früh bin ich noch hungriger. Denken Sie sich, wie hungrig ich sein werde, wenn ich den ganzen Tag Steine geschleppt habe, ohne etwas zu essen zu bekommen. Wenn Sie mir jetzt etwas zu essen geben, werde ich morgen ganz anders arbeiten können.« Er erwog ernsthaft meinen Einwand, während er gleichzeitig weiter aß und seine eingeschüchterte Frau beinahe ein paar freundliche Worte gesagt hätte, sich aber beherrschte. »Ich werde Ihnen sagen, was ich tun will«, sagte er zwischen zwei Bissen. »Sie kommen morgen früh und mittags gebe ich Ihnen einen Vorschuss, sodass Sie etwas essen können. Dann kann ich ja sehen, ob Sie es ernst meinen oder nicht.« Aber inzwischen begann ich, doch er unterbrach mich. »Wenn ich Ihnen jetzt etwas zu essen gebe, so bekäme ich Sie sicher nie mehr zu sehen. Oh, ich kenne Leute Ihres Schlages. Sehen Sie mich an. Ich schulde keinem Menschen etwas. Ich habe mich nie so weit erniedrigt, dass ich einen Menschen um Essen gebeten hätte. Ich habe mir mein Essen immer redlich verdient. Das Schlimme bei Ihnen ist, dass Sie faul und liederlich sind. Das kann ich Ihnen ansehen. Ich habe gearbeitet und bin ein anständiger Mensch. Was ich bin, habe ich mir selbst zu verdanken. Und Sie können es ebenso haben, wenn Sie arbeiten und ein anständiger Mensch sind.« »So wie Sie?« fragte ich. Ach, nie hatte auch nur ein Funken Humor die düstere, durch Arbeit abgebrühte Seele dieses Menschen erhellt. »Ja, wie ich«, antwortete er. »Wir alle?« fragte ich. »Ja, ihr alle«, entgegnete er mit innerlicher Überzeugung. »Aber wenn es uns allen so wie Ihnen ginge«, sagte ich, »so müssen Sie mir schon erlauben, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass es dann keinen gäbe, der Mauersteine für Sie schleppte.« Ich schwöre darauf, dass ein Anflug von Lächeln in den Augen der Frau zu sehen war. Was ihn betrifft, so war er einfach entsetzt. Ob aber über die schreckliche Aussicht, dass er bei einer Reform der Menschheit niemand mehr bekommen könnte, der Steine für ihn schleppte, oder über meine Frechheit, das werde ich nie erfahren. »Ich will meine Worte nicht an Sie verschwenden«, brüllte er. »Machen Sie, dass Sie wegkommen, Sie undankbarer Lümmel!« Ich machte einen Kratzfuß, um ihm meine Absicht zu gehen kundzutun, und fragte: »Und ich bekomme also nichts zu essen?« Er sprang auf. Er war ein großer Kerl. Ich war ein Fremder in einem fremden Lande, und das Auge des Gesetzes suchte nach mir. Ich machte, dass ich fortkam. »Aber warum undankbar?« fragte ich mich, als ich die Gartenpforte hinter mir schloss. »Was zum Kuckuck hat er mir gegeben, dass ich undankbar sein könnte?« Ich blickte mich um. Durchs Fenster konnte ich ihn noch sehen. Er war zu seiner Pastete zurückgekehrt. Jetzt hatte ich fast den Mut verloren. Ich ging an vielen Häusern vorbei, ohne mich hineinzuwagen. Alle Häuser sahen gleich aus, aber keines einladend. Nachdem ich ein halbes Dutzend Ecken weitergekommen war, schüttelte ich meine Niedergeschlagenheit ab und nahm mich zusammen. Ich entschloss mich, mein Glück im nächsten Hause zu versuchen. Es begann schon dunkel zu werden, als ich es erreichte und nach hinten an die Küchentür ging. Ich klopfte vorsichtig an Und als ich das freundliche Gesicht einer Frau in mittleren Jahren sah, die mir öffnete, fiel mir plötzlich die Geschichte ein, die ich ihr erzählen musste. Denn man muss wissen, dass für einen Bettler viel vom Erzählen einer guten Geschichte abhängt. Vor allem, und zwar im ersten Augenblick, muss der Bettler sein Opfer abschätzen. Hierauf muss er eine Geschichte erzählen, die sich nach Persönlichkeit und Temperament des jeweiligen Opfers zu richten hat. Und gerade hier beginnt die Hauptschwierigkeit. Man muss im selben Augenblick das Opfer abschätzen und seine Geschichte anfangen. Man hat nicht eine Minute zur Vorbereitung. Blitzschnell muss man die Eigenart des Opfers erraten und eine Geschichte ausdenken, die Eindruck macht. Der erfolgreiche Landstreicher muss ein Künstler sein. Er muss spontan und ohne sich zu bedenken erfinden und darf nicht aus dem Überfluss seiner Fantasie schöpfen, sondern nur aus dem, was er in dem Gesicht der Person liest, die ihm die Tür öffnet. Einerlei, ob es Mann, Frau oder Kind, ob das Gesicht freundlich oder mürrisch, freigebig oder geizig, gutmütig oder boshaft, jüdisch oder christlich, schwarz oder weiß, von Rassenvorurteilen geprägt oder von brüderlichem Geist beseelt, von Kurzsichtigkeit oder Weitblick oder was es sonst noch sein kann, gezeichnet ist. Ich habe oft gedacht, dass ich meine Erfolge als Schriftsteller der Erfahrung zu verdanken haben muss, die ich in meinen vagabunden Tagen gesammelt habe. Um die Nahrung zu erhalten, die ich zum Leben brauchte, war ich genötigt, Geschichten zu erzählen, die wahrscheinlich klangen. Wenn man, von einem unerbittlichen Zwange getrieben, an der Küchentür steht, entwickelt sich die Fähigkeit, zu überzeugen und aufrichtig zu wirken, die von den Kritikern als erste Voraussetzung, gute Erzählungen zu schreiben, betrachtet wird. Ich bin auch fest davon überzeugt, dass es meine Lehrzeit als Vagabund war, die mich zu einem Realisten gemacht hat. Realismus ist die einzige Ware, die man gegen Nahrungsmittel an der Küchentür eintauschen kann. Überhaupt, Kunst ist nur vollendete Kunstfertigkeit. Und Kunstfertigkeit hat schon manche Geschichte gerettet. Aber nun zurück zu der Frau in Reno, die mir in der Dämmerung die Tür öffnete. Sobald ich den ersten Schimmer ihres freundlichen Gesichtes sah, war ich mir klar, wie ich mich zu verhalten hatte. Ich wurde ein lieber, unschuldiger, unglücklicher Junge. Ich konnte nichts herausbringen. Ich öffnete den Mund und schloss ihn wieder. Noch nie hatte ich einen Menschen um Essen gebeten. Ich, der ich das Fechten als eine angenehme, lustige Beschäftigung betrachtete, machte aus mir einen braven Bürgerknaben mit der ganzen Moral des Bürgerstandes belastet. Und ich versuchte, mein Gesicht in müde und traurige Falten zu legen, wie es sich für einen treuherzigen, hungrigen Burschen schickte, der nicht gewohnt war, zu betteln. »Sie sind hungrig, armer junger Mann«, sagte sie. Ich hatte sie dazu gebracht, das erste Wort zu sprechen. Ich nickte und schluckte. »Es ist das erste Mal, dass ich je gebettelt habe«, sagte ich mit zitternder Stimme. »Kommen Sie herein«, die Tür wurde weit geöffnet. Wir haben selbst gerade fertig gegessen, aber es ist noch Feuer auf dem Herde und ich kann Ihnen schnell etwas machen. Als ich ins Licht trat, betrachtete sie mich forschend. Ich wünschte, mein Junge wäre so gesund und stark wie Sie, sagte sie, aber er ist nicht stark. Manchmal fällt er hin. Gerade heute Nachmittag ist er wieder hingefallen und hat sich bös gestoßen. Der arme Junge. In ihrer Stimme lag eine unsagbare Mütterlichkeit und Milde, und ich sehnte mich, Teil daran zu haben. Ich sah ihn an. Er saß, dünn und blass, mit verbundenem Kopfe an der anderen Seite des Tisches. Er regte sich nicht, aber seine Augen, die im Schein der Lampe schimmerten, ruhten anhaltend und verwundert auf mir. »Gerade wie mein armer Vater«, sagte ich. »Er hatte die Fallsucht, eine Art Schwindel. Die Ärzte waren ratlos. Sie konnten nicht herausbekommen, was mit ihm los war.« »Ist er tot?«, fragte die Frau sanft und legte mir ein halbes Dutzend weich gekochte Eier vor. »Tot«, schluchzte ich, »vor 14 Tagen. Ich war bei ihm, als es geschah. Wir wollten über eine Straße gehen. Auf einmal fiel er hin. Er kam nicht wieder zum Bewusstsein. Man trug ihn in eine Apotheke. Dort starb er.« Und so verbreitete ich mich über die mitleiderregende Geschichte meines Vaters, wie er mit mir nach dem Tode meiner Mutter den Hof verlassen hatte und nach San Francisco gegangen war, wie seine Pension, er war ein alter Soldat, nicht ausreichte und wie er sein Glück als Kolporteur versucht hatte. Auch von meinen traurigen Erlebnissen in den wenigen Tagen nach seinem Tode erzählte ich, die ich allein und verlassen in den Straßen San Franciscos verbracht hatte. Die gute Frau briet Speck und kochte noch mehr Eier, und ich aß alles, was sie mir vorsetzte. Und dabei verbreitete ich mich mit immer größerer Beredsamkeit über den armen, elternlosen Jungen. Immer mehr Einzelheiten erzählte ich. Ich wurde wirklich dieser arme Junge. Ich hätte selbst über mich weinen können. Ich weiß, dass meine Stimme zuweilen von Tränen erstickt war. Es war sehr wirkungsvoll. Tatsächlich, bei jedem neuen Zuge, mit dem ich das Bild ausstattete, gab mir die gute Seele mehr. Sie packte mir etwas zum Mitnehmen ein, darunter viele gekochte Eier und Pfeffer und einen großen Apfel. Sie versah mich mit paar dicken rotwollenen Socken. Sie schenkte mir reine Taschentücher und andere Sachen, die ich vergessen habe. Und unterdessen gab sie immer mehr zu essen, und ich stopfte immer mehr in mich hinein. Ich fraß wie ein Wilder, aber es war auch eine weite Strecke in einem blinden Güterwagen über die Sierra, die vor mir lag. Und ich wusste nicht, wann und wo ich das nächste Mal etwas zu essen bekommen würde. Und die ganze Zeit über saß ihr eigener, unglücklicher Junge wie ein Totenkopf beim Feste, stumm und unbeweglich da und starrte mich von der anderen Seite des Tisches an. Für ihn stellte ich wohl die Mystik, die Romantik, das Abenteuer dar, alles, was ihm bei seiner schwach zuckenden Lebensflamme versagt war. Und doch schoss es mir ein paar Mal durch den Kopf, dass er mich vielleicht bis auf den Grund meiner verlogenen Seele durchschaut hätte. »Wohin gehen Sie jetzt?«, fragte die gute Frau mich. »Nach Salt Lake City«, sagte ich. »Dort habe ich eine Schwester, eine verheiratete Schwester.« Ich dachte nach, ob ich sie zur Mormonin machen sollte, ließ es dann aber bleiben. Ihr Mann ist Unternehmer. Nun wusste ich gut, dass Unternehmer in der Regel viel Geld verdienen. Aber ich hatte es einmal gesagt. Ich musste es nach Möglichkeit wieder gut machen. »Sie würden mir das Reisegeld geschickt haben, wenn ich darum gebeten hätte«, erklärte ich. »Aber Sie haben Krankheit und geschäftliches Unglück gehabt. Sein Kompagnon hat ihn betrogen, und da wollte ich nicht schreiben und um Geld bitten. Ich wusste, dass sie schon irgendwie hinkommen würde. Ich ließ sie in dem Glauben, dass ich genug hätte, um nach Salt Lake City zu kommen. Sie ist lieb und gut. Sie ist immer gut gegen mich gewesen. Ich denke, ich werde zu meinem Schwager in die Lehre kommen und später in sein Geschäft eintreten. Sie haben zwei Töchter. Die sind jünger als ich. Eine ist noch ganz klein. Von allen verheirateten Schwestern, die ich über die Vereinigten Staaten ausgestreut habe, ist die Schwester in Salt Lake City sicher die beste. Sie steht ganz lebendig vor mir. Wenn ich von ihr erzähle, kann ich sie, ihre beiden kleinen Mädchen und ihren Mann, den Unternehmer, gleichsam vor mir sehen. Sie ist eine große mütterliche Frau, die ein wenig stark zu werden beginnt, wie es oft der Fall bei gutmütigen Frauen ist, die gut kochen können und nie böse werden. Sie ist dunkel. Ihr Mann ist ein ruhiger, bequemer Mensch. Manchmal ist mir fast, als kennte ich ihn. Und wer weiß, ob ich ihn nicht eines Tages begegnen werde. Andererseits habe ich das sichere Gefühl, dass ich nie meinen vielen Eltern und Großeltern begegnen werde, denn sehen Sie, die habe ich unweigerlich ums Leben gebracht. Ein Herzleiden war meine Lieblingsmethode, um meine Mutter loszuwerden. Aber in geeigneten Fällen habe ich sie auch an Schwindsucht, Lungenentzündung und Typhus sterben lassen. Allerdings, die Polizei in Winnipeg kann bezeugen, dass ich Großeltern habe, die in England wohnen. Aber das ist lange her. Und warum sollten sie nicht seither gestorben sein? Auf jeden Fall haben sie mir nie geschrieben. Ich hoffe, dass die Frau in Reno diese Zeilen lesen und mir meine Frechheit und Verlogenheit verzeihen wird. Ich entschuldige mich nicht, denn ich schäme mich nicht. Es waren Jugend, Lebensfreude und heiße Abenteuerlust, die mich an ihre Tür führten. Es tat mir gut. Es lehrte mich, wie herzensgut Menschen sein können. Ich hoffe auch, dass es ihr gut tat. Jedenfalls kann sie einmal tüchtig lachen, wenn sie den wirklichen Zusammenhang erfährt. Für sie war meine Geschichte wahr. Sie glaubte an mich und meine ganze Familie und war von Sorge erfüllt bei den Gedanken an die beschwerliche Reise, die meiner wartete, ehe ich nach Salt Lake City kam. Diese Besorgnis hätte mich fast in Verlegenheit gebracht. Gerade als ich den Arm voller Pakete mit Essen und die Taschen von wollenen Socken strotzend aufbrach, fiel ihr ein Onkel, Neffe oder sonstiger Verwandter ein, der bei der Post angestellt war und noch dazu mit demselben Zuge, mit dem ich mich aus dem Staube machen wollte, ankommen sollte. Das war eine schöne Bescherung. Sie wollte mich zum Bahnhof begleiten, ihm meine Geschichte erzählen und ihn veranlassen, mich im Postwagen zu verstecken. So käme ich ohne Gefahr und Mühe nach Ogden. Von dort seien es nur noch ein paar Meilen bis Salt Lake City. Das Herz sank mir. Sie wurde ganz erregt, setzte ihren Plan in allen Einzelheiten auseinander und unglücklich, wie ich war, musste ich tun, als wäre ich entzückt und begeistert über die Lösung. Lösung! Ich hatte mich entschlossen, am Abend nach dem Westen zu reisen. Und nun war ich gefangen und musste nach dem Osten. Ja, geradezu gefangen. Und ich wagte nicht, ihr zu erzählen, dass alles Lüge und Erfindung gewesen war. Und während ich auszusehen versuchte, als sei ich entzückt, zerbrach ich mir den Kopf, um einen Ausweg zu finden. Aber es gab keinen. Sie wollte mich selbst zum Postwagen bringen und dann sollte mich der Postbeamte, der mit ihr verwandt war, nach Ogden mitnehmen. Und dann war ich gezwungen, mich diese hunderte von Meilen Wüste zwischen den beiden Stationen wieder zurückzuschleppen. Aber an diesem Abend stand mir das Glück bei. Gerade in dem Augenblick, als sie ihren Hut nehmen wollte, um mich zum Bahnhof zu begleiten, fiel ihr ein, dass sie sich geirrt hatte. Der Postbeamte, der mit ihr verwandt war, kam an diesem Abend gar nicht durch die Stadt. Sein Zugplan war verändert. Er kam erst in 2 Tagen. Ich war gerettet. Denn selbstverständlich erlaubte meine schrankenlose Jugend mir nicht, 2 Tage zu warten. Ich versicherte ihr mit großem Optimismus, dass ich schneller nach Salt Lake City käme, wenn ich gleich aufbräche, und verließ sie mit ihren Segenswünschen im Ohr. Aber die wollenen Socken waren wirklich großartig. Ich trug ein paar von ihnen, als ich in derselben Nacht auf dem blinden Güterwagen mit dem Überlandzuge nach dem Westen fuhr. Sie hörten von Jack London ein Bekenntnis. Es las Klaus Reibisch. In den nächsten Sendungen hören Sie erotische Kriminalgeschichten von Walter Serner.